Für einen Sackerl Heidelbeer?
Mache ich auch nicht alles. Ja, hat dann meine Frau halt auch gesagt, du, jetzt habe ich mir das auch schon eine ganze Zeit lang angeschaut, magst du nicht einmal wenigstens probieren, fang halt an, so Videos zu drehen.
Michi, ich weiß nicht, wie machst du das? Sag mal, du saust nichts, du tanzt die ganze Zeit, du bist so gut dran.
Haha, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Haha Lustig, dem Comedy-Podcast. Ich bin Alex Streicher, Radiomoderator und Stand-Up-Comedian und freue mich heute auf ein spannendes, lustiges Gespräch mit einem spannenden, lustigen Gast. Sein Künstlername klingt wie ein bäriges Erfrischungsgetränk im Sommer. Er dreht lustige Videos auf Social Media und füllt dadurch auch Säle im ganzen Land, wenn er mit seinem Kabarettprogramm auf der Bühne steht. Heute bei mir im Haha Lustig Podcast Michael Bauer alias Heidelbeer Hugo.
Lustig.
Grüß dich.
Für einen Sackerl Heidelbeer?
Mache ich auch nicht alles.
Okay. Du, was hat das mit dem Namen auf sich?
Naja, im Grunde, es ist ein bisschen eine Notlösung, weil ich ja einen sehr normalen Namen habe. Also Michael heißen viele und Bauer heißen auch viele. Und Michael Bauer, die Kombination, da kriegst du halt keine Webseite mehr und keinen Instagram-Account und nichts anderes. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, entweder ich nehme mich jetzt Michael-Bauer83 Rufzeichen, weil das noch frei ist für einen Instagram-Kanal, oder ich suche mir irgendwie was anderes ohne Sonderzeichen und Zahlen. Und dann war ich mit meiner Frau brunchen und dann gab es tatsächlich dieses Getränk, den Heidelbeer Hugo zu trinken. Ich habe das nicht gekannt, weil ich auch keinen Alkohol trinke, und sie hat mich gefragt und hat gesagt, du, magst du einen Heidelbeer Hugo trinken? Und ich sage, na, aber der Name ist ganz lustig. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, überall frei, dann nehme ich das, bis mir was Besseres einfällt, und bis heute ist mir nichts Besseres eingefallen.
Und das war jetzt eigentlich nur für den privaten Instagram-Account geplant, oder war das schon geplant, dass du videotechnisch und sowas machst?
Ja, ja, ja. Das war schon dafür geplant, und ich war dann auch schon sehr motiviert, dass ich meinen Kanal aufmache, und dann habe ich mir gedacht, aber wenn, dann mache ich es gleich mit dem richtigen Namen, und dann habe ich den gehabt, und ich glaube, an demselben Tag habe ich dann noch alles aufgemacht und die Webseite heidelbeerhugo.at und so sichern lassen, und dann ist das losgegangen. Ab da.
Jetzt muss ich da einhaken, du hast gesagt, du trinkst keinen Alkohol.
Ja.
Jetzt bin ich selbst seit zwei Jahren, habe jetzt am Ostermontag, glaube ich, zweijähriges gefeiert, abstinent.
Okay.
Warum trinkst du keinen Alkohol?
Ich vertrag's nicht gut.
Okay.
Also ich hab versucht, immer vielleicht auch was, deswegen im Nachhinein ganz gut. Ich habe relativ viele Freunde aus der Gastro gehabt, damals, wie ich 20, 21 war, und habe dann versucht, in meiner Jugend mit denen mitzuhalten, was den Alkoholkonsum anging. Das ist natürlich massiv in die Hose gegangen. Und denen ist am nächsten Tag ganz gut gegangen. Die haben gesagt, ja, ein bisschen Kopfweh, aber Fußballspielen geht schon am nächsten Tag. Und mir ist es 3 Tage elendiglich gegangen. Also ich bin über der Kloschüssel gegangen und mir ist, wie wenn mir das komplette Leben abhanden gekommen wäre. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich bin ja so eigentlich, also nüchterner auch, schon ganz erträglich, wie soll ich sagen, sozial und lustig, und man kann gut mit mir reden. Und der Alkohol bringt jetzt nicht so viel Mehrwert und kostet Geld und mir geht's schlecht danach. Dann haben wir gedacht, naja, dann lassen wir es halt weg. Und es ist jetzt nicht so, dass ich trinke vielleicht zweimal im Jahr ein Glas Wein, wenn sich's anbietet, oder ein Bier zum Grillen. Ja, aber öfters nicht. Ich brauch's nicht wirklich, deswegen.
Aber lustige Parallele ist bei mir genauso, nämlich, also dieses, ich vertrag's nicht auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, es hat diesen Mehrwert nicht, so dieses, ich trinke ein Bier, werde dann lustig, feier die ganze Nacht, sondern bei mir war es eher so, ich trinke 2 Bier und dann werde ich melancholisch, will nach Hause und ins Bett, und deshalb geht's ohne leichter.
Ja, bei mir war auch immer die Höchstausprägung, wenn ich gewusst habe, es ist zu viel, dann bin ich an verschiedensten Orten einfach eingeschlafen, also oft auch im Stehen oder so. Und ich kann mich noch erinnern, ich war einmal in einer Herrenrunde, war mein Sada in Kroatien. Und ich war immer der Fahrer, weil ich ja damals auch schon nichts getrunken habe. Das war so mit Anfang 30. Und alle anderen haben sich halt massiv weggesprengt dort. Und dann ist um 4:30 in der Früh, die Sonne ist dann langsam wieder aufgegangen, ein sturzbetrunkener Freund von mir zu mir gekommen und hat gesagt, Michi, ich weiß nicht, wie machst du das? Sag mal, du saufst nichts, du tanzt die ganze Zeit, du bist so gut drauf, wie machst du das? Und das war dann eigentlich noch meine Bestätigung, weil ich mir gedacht habe, ich brauch's halt einfach nicht. Ich bin so auch gut drauf, ja, und tanze auch und habe meine Garde. Und mir geht's halt dann nicht schlecht. Denen ist auch nicht schlecht gegangen am nächsten Tag, ja. Aber ich habe halt mehr gehabt vom Tag, ne. Wir sind dann irgendwie Fisch essen gegangen oder Cevape oder irgendwas ins Meer. Mhm. Das ist gegangen. Wenn ich daheim liege und mich anspeibe seit 7 Stunden, ist halt nicht so prickelnd, dann aufs Meer zu gehen, ne.
Na schön. Auf deiner Website steht, du bist aufgewachsen im Edelghetto Alt-Erla.
Ja.
Kennt man so diese Wohnblöcke bei der Einfahrt von Wien. Ist schon cool, dort aufzuwachsen, oder? Oder ist das einfach ein Wohnhaus wie das andere?
Ich glaube nicht. Also als Kind war es schon sehr cool, weil es sind so drei hohe Wohntürme und in Summe sind da 3000 Wohnungen. Also da wohnen 12.000, 13.000 Leute, so viel wie in Eisenstadt ungefähr.
Und jeweils mit Pool am Dach, oder?
Jeweils mit Pool am Dach. Das immer zwei Stiegen teilen sich einen Pool und dann gibt es noch Pool Indoor auch. Also es gibt Hallenschwimmbäder auch und eine Sauna und dann gibt es, es ist wie so eine kleine Stadt in der Stadt. Also ich war in diesen Gebäuden, gibt es eine Volksschule, da war ich in der Volksschule. Dann gibt es direkt daneben ein Gymnasium, da war ich im Gymnasium. Und es gibt ein Ärztezentrum und eine Tennishalle und du musst eigentlich, wenn du nicht willst, nie raus aus Alerla. Ja?
Und irgendwann muss man dann raus.
Irgendwann muss man raus, es war sehr erschreckend.
Kommst du ins echte Leben.
Irgendwann kommt man raus. Und dazwischen ist autofreie Zone, also keine Autos, alles grün, es war ziemlich cool. Und als Kind war immer sehr lustig, weil wenn wenig los war, wenn ich gesagt habe, tschüss, ich gehe jetzt am Sportplatz und du musstest dir auch nie was ausmachen, weil wenn nichts los war, waren dort 30 Kinder am Sportplatz. Und wenn viel los war, dann waren so 100 Kinder aufwärts am Sportplatz. Und du hast immer wen gefunden, mit dem du spielen kannst, mit dem du Basketball spielen kannst oder Fußball. Und es war sehr lustig, dort aufzuwachsen. Ja.
Alles klar, das war jetzt eine unentgeltliche Werbeeinschaltung für den Wohnpark Alt-Erla.
G7.at, genau, richtig.
Du, wie lange bist du jetzt eigentlich schon auf selbstständiger Basis unterwegs? Also dein letzter 9-to-5-Job, der ist schon länger her.
Ja, ich habe im Oktober 2022 mit großer Freude gekündigt. Ja, das war bei der, also ich darf es ja nicht sagen, aber bei einem großen österreichischen Lebensmittelhersteller habe ich in der Zentrale gearbeitet, in der Nähe von Wien. Und dort, ich muss dazu sagen, man hat mich auch sehr unterstützt. Also ich habe so im letzten Jahr, hat es ja dann schon so ein bisschen angefangen mit Social Media Videos und es gab dann diese Sendung im ORF, die ORF Comedy Challenge, wo ich mitgemacht habe. Das heißt, meine Chefs und Kollegen waren da auch sehr unterstützend und haben dann irgendwie nach einem Jahr dann gesagt, hey, magst du jetzt nicht einmal probieren, weil den Job, den du da machst, den machst du eh okay. Und ich habe ja auch gewusst, dass ich den maximal nur okay mache, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann machen wir das. Dann probiere ich es und setze alles auf eine Karte und kündige und versuche halt mit Comedy Geld zu verdienen. Ja, und dann war ich relativ schnell da draußen. Das war im Oktober 2022, innerhalb von 3 Tagen. Habe dann sehr viele Übergabelisten geschrieben, weil das ja...
Bin dann mal weg,
genau. Habe das aber so aufgeschrieben, dass da wirklich, also da kannst, das hätte jeder geschafft. Ja. Also ich habe da wirklich, öffne das, klicke dort, dann öffne
das
sich
das,
da, klicke da.
Das sind jetzt die Michael-Bauer-Einschulungsunterlagen.
Genau, richtig. Ja.
So die jetzt das, von Generation zu Generation weitergegeben werden.
Korrekt, ja. So habe ich das aufgeschrieben und demnach war ich dann sehr schnell draußen und das war im Oktober 22 und seitdem schaue ich nicht mehr darauf hin zurück mit Freude. Gott sei Dank kann ich davon leben, sagen wir mal so. Von der Kunst leben ist schon mal ein großer Meilenstein. Ist sehr dankbar.
War das schon rational bedacht? Also so, ja, geht sich aus mit dem und dem und dem, da komme ich schon drüber? Oder war so ein, ach, ich springe da jetzt mal rein und schaue mal, ob sich's am Ende ausgeht?
Na, ich habe immer gehofft, dass es sich ausgeht, weil ich eigentlich in all meinen Jobs davor im Büro immer gesagt bekommen habe, ich bin so lustig und ich sollte eher was in die Richtung machen. Also du gehörst ins Fernsehen und probier doch einmal und magst nicht einmal Kabarett machen. Eigentlich schon in der Schulzeit, das war immer so. Ja.
Das haben dich alle aus dem Büro rausgeekelt eigentlich.
Ja, genau. Ich habe ihnen einen Gefallen getan am Ende des Tages. Ja, es war immer so und ich habe dann einfach, es war persönliche Entwicklung, weil du mit Selbstzweifel und bin ich gut genug und bin ich lustig genug und das hat dann einfach, es war ein Prozess, ja. Und irgendwann habe ich dann einfach gesagt, okay, pfeif drauf, jetzt auch durch große Unterstützung meiner jetzigen Partnerin, ich probiere es einfach, ja. Und ich habe jetzt die Chance, es passt gerade gut in mein Leben rein und ich habe die Unterstützung zu Hause und war mir ziemlich sicher, dass das funktionieren wird. War auch natürlich bereit, dass ich sage, okay, ich habe jetzt einen gewissen Lebensstandard mit der Arbeit im Büro und wenn das halt jetzt einmal 3 Jahre unterhalb von dem sein wird, dann ist es so. Aber das was mir wichtig war, es war für mich sinnhaft und es hat sich nicht oder fühlt sich auch heute nicht an wie Arbeit. Ja. Mhm. Also, dass ich irgendwo auf der Bühne stehe und meine Sachen erzähle und den Leuten bringt das einen Spaß und die hauen sich ab und kommen nachher zu mir und machen Fotos. Es ist ein bisschen surreal, dass das wirklich Arbeit ist, aber es ist schön, ja.
War so der Start in das Videodrehen, in Social Media und so weiter, bei dir auch pandemiebedingt? Also hast du auch in der Zeit damit angefangen oder wie bist du da dazu gekommen, dass du lustige Videos machst?
Ja, es war ein bisschen am Ende der Pandemie. Es hat nicht unbedingt damit was zu tun gehabt, dass ich jetzt nicht irgendwie rausgegangen bin, weil es war sehr viel Homeoffice und es war auch nicht aus einer Fadesse heraus, sondern es war eher, dass meine Frau sich das eine Zeit lang angeschaut hat, dass ich relativ gefrustet ins Büro gefahren bin oder halt auch die Bürotätigkeit gemacht habe. Es hat jetzt nichts mit der Firma zu tun, sondern es war nicht das, was ich eigentlich hätte machen sollen. Und das habe ich sehr lange verdrängt und irgendwann ja, hat dann meine Frau halt auch gesagt, du, jetzt habe ich mir das auch schon eine ganze Zeit lang angeschaut, magst du nicht einmal wenigstens probieren, aus der Sicherheit des Zuhauses, fang halt an, so Videos zu drehen. Die hat halt gemerkt, ich hänge sehr viel auf TikTok herum, das war damals noch relativ neu, die Plattform. Und man dachte, hey, cooler Algorithmus, und habe halt oft bei vielen Videos gesagt, naja, wenn er das so gemacht hätte, wäre es noch lustiger, oder wenn man da ein bisschen den Soundeffekt später, dann wäre es besser kommen. Und dann hat sie gesagt, du, aber probier einfach einmal von zu Hause, mach doch jeden Tag einmal so ein Video und schau, wohin die Reise führt. Und ich habe dann mehr oder weniger ihr zuliebe angefangen und habe gesagt, ja, wirst schon sehen, die Welt wartet nicht auf mich, mache ich heute die Videos und damit es mir nicht am Nerv geht, mehr oder weniger.
Also
ja.
Deine Frau hat nicht gesagt, ah, du hängst oft am Handy rum. Sie hat gesagt, häng bitte mehr am Handy rum.
Häng öfters am Handy rum, genau. Hauptsache in einem anderen Zimmer, das war wichtig.
Okay. Warst du von Anfang an auch so mit so einem Plan dabei? Weil du kommst ja aus Marketing auch, da ist ja Planung auch wichtig. Und wie funktioniert der Algorithmus? Wie oft, wann posten und so weiter und so fort?
Also damals noch gar nicht, weil ich gesagt habe, also es war mehr oder weniger, ich mache das heute. Und nach 3 Monaten werde ich haben 400 Follower. Und meine Frau wird mich in Ruhe lassen mit dem Thema. Das war so der ursprüngliche Plan. Ja. Ich glaube, gehofft habe ich trotzdem, dass es funktioniert, weil besser ist es ja. Man sieht ja, was dabei rausgekommen ist. Also das ist ja jetzt mein Hauptberuf und ich kann davon leben. Das ist wunderbar. Aber geglaubt hätte ich es jetzt nicht, ja, weil ich mir dachte, okay, ich bin einer von vielen. Und das ist auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ein Irrglaube. Macht's das, ja. Ihr werdet immer einer von vielen sein. Vielleicht ist es aber auch eine Bestätigung, dass das grundsätzlich schon funktioniert. Also Comedy funktioniert, deswegen machen es viele. Und wenn du das dann auch machst auf deine Art und Weise, dann gibt es aber Leute, die sagen, wow, so wie du das machst, so spricht es mich ganz besonders an. Und deswegen, ja, schauen die dann deine Videos und kommen zu dir ins Kabarett. Mhm. Also das darf man nicht unterschätzen.
Es sind ja nicht nur lustige Videos, es ist auch viel Arbeit dahinter.
Ja.
Und setzt dich das unter Druck, beziehungsweise musst du das irgendwie ausgleichen und schauen, dass du dir dann nicht zu sehr den Druck machst, also so in die Richtung, boah, ist schon wieder Sonntag, da muss ich schon wieder ein Video posten, damit der böse Algorithmus mich dann nicht irgendwie vergisst und ja. So in die Richtung?
Also ich habe das mittlerweile schon, da kommt wieder der Marketingmensch durch, ich habe das ein bisschen strukturieren müssen, weil ich heuer das Glück habe, relativ viel zu spielen, also ich habe heuer über 100 Bühnenauftritte. Und wenn man jetzt die 2 Sommermonate wegrechnet, wo die Leute auf Urlaub sind, sind das in 10 Monaten eigentlich 100 Auftritte. Und jetzt habe ich es dieses Jahr eben so gemacht, dass ich sage, ich habe fixe Drehtage, wo ich alle 2 Wochen quasi einen Drehtag habe. Da bereite ich dann die Videos vor und dann drehe ich quasi für 2 Wochen den Content vor. Mhm. Und das stresst mich dann weniger, weil ich weiß einfach, okay, heute kann ich jetzt hier mit dir sitzen und ich habe schon im Auto am Weg hierher das Video freigegeben, da habe ich so ein System dafür. Und dann posten das meine Leute für mich. Das ist wunderbar und so stresst es mich auch nicht. Aber ist völlig richtig, bis ich die Hilfe gehabt habe, hat es mich sehr gestresst, weil ich oft vor allem wie ich noch berufstätig war, ich bin um 18 Uhr vom Büro nach Hause gekommen, habe mir gedacht, okay, ich sollte eigentlich bis 19, 19.30 schon was postet haben, weil da gehen dann viele Leute schon schlafen, weil die müssen früh raus. Ich will ja, dass die Leute noch meine Videos sehen. Und dann innerhalb von 1,5 Stunden sich das ausdenken, drehen, schneiden, posten, es ist schon Arbeit und bin sehr froh, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss. Jetzt ist quasi mit dem Dreh für mich erledigt. Mhm. Und das ist machbar, neben so viel Kabarett spielen und auf der Bühne stehen.
Du versuchst ja in deinen Videos so Alltagssituationen nachzuspielen, so mit denen sich möglichst viele auch identifizieren können, oder? Ich glaube, darum geht es auch, dass man sich selbst, wenn man Videos sieht, irgendwie darin wiederfindet und, genau. Und damit was anfangen kann. Kramst da in deinen eigenen Erfahrungen, oder?
Ja, das war eigentlich immer schon so, dass ich auch in den Bürozeiten mich weniger über die Inhalte gefreut habe, sondern mehr, ob jetzt irgendwie ein Kollege lustig geht oder ob er eine witzige Geschichte erzählt. Also mir haben immer so die kleinen Dinge im Leben Freude gemacht. Ja. Also wenn wir irgendwo ein Meeting gehabt haben und dem steht seit 1,5 Stunden ein Schipperl weg und immer wenn er den Kopf so dreht, dann wackelt das lustig. Das war halt meine Freude im Büro und so ist es im Alltag auch, so die vielen kleinen Dinge. Und viele Dinge sind eben inspiriert von Dingen, die meine Frau sagt, nicht sagt, auch ganz wichtig, ja, oder die ich mir denke und mich nicht sagen traue, dann mache ich halt ein Video draus. Dann sage ich es ihr quasi über die Videos, ist auch ganz nett. Dann sieht sie es und sagt, das hat aber nichts mit uns zu tun. Sage ich absolut nicht, mein Schatz.
Frei erfunden, natürlich.
Das ist alles fiktional, ja.
Auch die Struggles eines Vaters kommen öfter vor.
Mhm. Ja. Ja. Mittlerweile, auch das hat nichts mit meinen Kindern zu tun. Die sind sehr, sehr problemlos. Und es ist auch ganz lustig, weil ich mache ja viele Videos, wo ich auch kleinere Kinder, also meine Kinder sind jetzt schon groß, ja, die sind jetzt schon volljährig beide. Und viele fragen mich und glauben, ich habe kleine Kinder, 2-Jährige, 3-Jährige, weil ich das quasi so aus der Vergangenheit heraus dann nachspiele. Mhm. Ne? Also keine Ahnung, ich habe jetzt letztens wieder ein Video gemacht, das ist noch nicht veröffentlicht, also exklusive Preview, wo man halt für ein kleines Kind die Frankfurter schälen muss, weil es sonst nicht isst, ja, also dem Frankfurter den Mantel ausziehen und kaum hast du das geschält, das Würstel, magst du es nicht mehr essen, weil nur mit Mantel magst du es essen. Mhm. Ne? So. Mhm. Und damit können sich halt viele Eltern identifizieren, weil viele Kinder scheinbar so sind.
Ja, da muss man so ein Gespür haben, so für kleine Alltagssituationen, ja, die dann alle abholen. Ja, und die schon berühmt gewordene serbische Jugomama, ja, die steht sogar in deiner Instagram-Biografie.
Das ist richtig, die gibt es auch in echt, die hat mich auch sehr geprägt. Und die redet wirklich so, also die ist wirklich eine Freilina, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, bitte. Diese Kinder ist so deppert, wie deine Vater. Ja, so war das in echt. Und das ist auch ganz leicht, weil, ja, die gibt's so und die spüre ich und die war meine ganze Jugend da und jetzt ist sie in meinen Videos, alles gut.
Was heißt so, deine serbischen Wurzeln, die begleiten dich auch immer irgendwie?
Ja, natürlich, weil halt Elternthemen mitspielen und meine Mutter, also ich wie soll ich sagen, ich erfinde da nichts dazu, sondern sie hat halt so geredet, ne? Und es wäre halt auch komisch, wenn die so gesprochen hat und ich würde die jetzt anders darstellen, weil die war halt so, ne? Und diese Seite von mir ist halt in einer anderen Kultur geprägt und da waren sehr, sehr viele lustige Sachen, weil ich bin immer der Österreicher-Bur, ne? Ich heiße Michi Bauer, rede akzentfreies Deutsch, kann okay Serbisch sprechen, aber jetzt nicht besonders, ne? Und war immer der dann zum Beispiel die Arztbriefe vorlesen musste oder irgendwie eine Ratenvereinbarung mit dem Finanzamt ausmachen hat müssen, weil wir schon wieder Schulden gehabt haben und so weiter. So die Geschichten, ja.
Okay. Die machen wir so mit, das ist meine Schwabosohle.
Ja, genau, richtig. Michael, liest du mir das? Was will dieser Arzt von mir schon wieder? Ja, und dann waren sie angefressen, weil ich die lateinischen Fachausdrücke nicht übersetzen habe können. Oder was Ersatzfreiheitsstrafe auf Serbisch heißt. Woher soll ich das wissen? Ja, weißt du, was ich meine?
Du, was war Heidelberg-Hugos größter Shitstorm bisher?
Um Himmels Willen.
Hat es schon was gegeben oder bist du noch nie so richtig angeeckt in den sozialen Medien?
Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also ich glaube, die Art und Weise, wie ich das mache, verstehen die meisten Leute, weil ich viele, also ich mache mich ja wenig über andere Menschen lustig, sondern wir lachen gemeinsam über mich, über meine Unzulänglichkeiten. Deswegen bietet das natürlich weniger Angriffsfläche, wie wenn ich jetzt irgendwelche politischen Dinge machen würde oder wenn ich sage, die Veganer sind so und die Männer sind so und die, also wenn ich jetzt auf irgendwelche Gruppierungen eingehen würde. Ich glaube, das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass ich jetzt, wie soll ich sagen, ich merke schon, dass mir das nicht ganz wurscht ist. Ja? Also ich glaube, man macht das schon auch, um gemocht zu werden, diesen Beruf. Und wenn, also ich lese mir einfach weniger Kommentare durch, als ich es früher zum Beispiel gemacht habe. Es ist so ein bisschen ein Verlauf, wenn du anfängst, Social Media zu machen, erreichst du gefühlt für mich am Anfang eine Bubble, die dir sehr, sehr wohl gesonnen ist. Und dann je größer oder breiter du wirst, je mehr Follower du kriegst, zwangsweise, desto mehr Leute sind halt dann da auch dabei, die jetzt nicht Superfans sind, sondern die dir so neutral. Und dann gibt es halt auch viele Leute, die dich sehen und das dann vielleicht nicht mögen.
Und die es dann auch drunter schreiben.
Weil die sie noch drunter
man
schreiben.
Man könnte ja weiter scrollen, aber das
genau, die schreiben es dann drunter, dankenswerterweise. Und einige Leute checken es halt auch einfach nicht, denen kann ich auch nicht helfen. Also zum Beispiel, ich schneide mich in einem Video mit einem Hund und die schreiben dann, ja, was ist das für ein Mensch, Qualzucht und so, wo ich mir denke, okay, das ist irgendein Hund, ja, aus Amerika. Mhm. Und mit dem setze ich mich in den Dialog, weil der halt lustig zittert in dem Video und die Leute checken es nicht. Ja. Oder ich habe jetzt letztens ein Video gedreht mit einer Kinderschauspielerin, da war die Mutter daneben, also ein elf oder zwölfjähriges Mädchen, die gesagt, sie wird unbedingt gern mal mitspielen und wir haben halt so eine Vater-Tochter-Szene gespielt beim Arzt, dass ich nicht weiß, wie groß mein Kind ist und ich weiß nicht, welche Vorerkrankung, ich weiß nichts. Ist total viral gegangen, kennen die Leute, war super lustig, 99% haben es verstanden. Und eine Dame hat zum Beispiel drunter geschrieben, ja, bis jetzt habe ich deine Videos gemacht, aber wer seine Kinder vor die Kamera zieht, ich bin dir jetzt entfolgt. Tschüss. Mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, dann tschüss.
Dann tschüss.
Okay. Ja, was soll ich tun, okay?
Ja.
Ja, kann ich doch nichts dafür, ne? Ja, so ist das halt. Und du kannst es nicht allen recht machen, was aber auch gut ist, weil dann, ja, geht einfach nicht.
Alles klar. Du, wir spielen ein Spiel, würde ich sagen.
Sehr gerne.
Nachdem du Heidelberg-Hugo heißt, spielen wir eine Runde Getränk oder was anderes.
Okay, habe ich noch nie gespielt. Bin gespannt.
Ich sag dir einen Namen, du musst rausfinden, ob es ein Getränk ist, das so heißt, wenn nicht, was es sonst sein könnte.
Okay.
Wiener Blut. Getränk oder was anderes?
Ich sag, das könnte ein Getränk sein, wäre aber zu offensichtlich, deswegen sage ich, es ist kein Getränk. Weil es ist eine Disco.
Eine Disco, die Wiener Blut heißt.
Ja.
Bin gespannt, wie es dort abgeht. Es ist tatsächlich kein Getränk, es ist eine Oper von Johann Strauss.
Siehst du? Siehst du mal, wie ungebildet ich bin in solchen Kultursachen.
Okay, das nächste. Roter Teufel.
Roter Teufel, sind das nicht die GRK? Sind das nicht die GRK, die Grazer AK-Anhänger? Sind das nicht die Roten Teufel? Red Devils gibt es auch von Manchester United. Ich sage, das ist auch kein Getränk.
Es ist kein Getränk und das ist laut meiner Recherche ist der Spitzname des FC Kaiserslautern.
Ja, okay, gibt's auch. Aber ich glaube, die Grazer heißen auch so.
Das kann auch sein, ja.
Vielleicht ist das mein erster Shitstorm. Wer weiß es. Vielleicht ist es völlig falsch und dann kommen die Leute auf mich zu. Entschuldigung, jetzt schon.
Okay. Schwarzer Abt.
Schwarzer Abt?
Schwarzer Abt. Getränk oder was anderes?
Ich sage jetzt einfach, wer dreimal kein Getränk traust dich nicht hintereinander, ist jetzt rein statistisch, ich sage, das ist ein Getränk.
Das hätte ich jetzt besser koordinieren können, es ist ein Getränk, es ist eine Biermarke aus Deutschland.
Siehst du, habe ich gewusst. Aus Hessen, oder?
Boah, so weit bin ich nicht gekommen.
Siehst du? Aber da bin ich sehr gut drin, irgendwelche Behauptungen aufzustellen. Keine Ahnung, es könnte auch aus Schleswig-Holstein sein.
Okay, eine kalte Ente.
Eine kalte Ente. Ich sage, eine kalte Ente ist, einfach weil es so absurd ist, ein Getränk.
Es ist ein Getränk, ein klassischer Sektmix mit Wein.
Sekt mit Wein?
Ja.
Hast du schon mal getrunken?
Na.
Und warum heißt das so?
Keine Ahnung.
Schmeckt es nach Ente? Nach süß-sauer Nummer 4? Das wäre sehr lustig.
Und ein letztes, nämlich Blue Lagoon.
Es klingt sehr wie ein Getränk, aber ich glaube... Eins muss ich auch falsch haben. Also ich sage, es ist kein Getränk, weil Blue Lagoon ist ein Album vom DJ Bobo aus 1994.
Es ist einerseits ein Getränk.
Mhm.
Es ist nämlich Wodka mit Blue Curaçao.
Ja.
Und es ist ein Film, The Blue Lagoon.
Ah, da war irgendeine Minderjährige. Das war ganz furchtbar, oder? Da war die überhaupt noch nicht im richtigen Alter für solche Szenen.
Ja, ich glaube, irgendwie nicht. Ein Pärchen auf einer einsamen Insel oder so irgendwas, ja.
Ganz arg, ganz arger Film.
Ja.
Ja, aber dann habe ich eins verkackt. Wunderbar.
Dann hast du eins verkackt und den Rest super, super gemeistert. Perfekt.
Ja.
Dann reden wir bitte noch über den 10-Meter-Turm, der im Raum steht. So heißt nämlich dein zweites Solo-Programm.
Yes.
Warum?
Weil, aus vielerlei Gründen. Einerseits habe ich das sehr schön gefunden, weil ich mag Programmtitel, die man sieht am Plakat. Und ich habe mir gedacht, das finde ich ganz cool, weil dann sieht man mich eben, ich hänge auf einem 10-Meter-Turm und schaue nach oben verzweifelt in die Kamera. Das ist das Erste. Das Zweite ist, weil ich es eine schöne Metapher finde für sehr, sehr schwierige Situationen im Leben, wo so große Entscheidungen anstehen. Also soll ich einen Job kündigen oder nicht? Soll ich heiraten oder nicht? Soll ich Kinder kriegen oder nicht? Ich habe Angst. Sollen wir auswandern oder nicht? Das sind alles so Lebensweichen, die sich anfühlen, wie wenn du ganz oben stehst am 10-Meter-Turm. Du hast Angst, du weißt nicht, sollst dich überwinden. Und oft wartet das Glück auf der anderen Seite der Angst. Und deswegen habe ich das einen sehr schönen Titel gefunden für mein Programm. Also ich ermutige die Leute dazu, sie nicht anzuscheißen und zu springen.
Eben, du bist ja im Grunde gesprungen, oder? So
ich bin
aus
gesprungen,
deinem 9-to-5-Job, genau. Aus dem sicheren Hafen bist du quasi platsch.
Man weiß aber nicht, ob es ein Bauchfleck geworden ist, aber ich bin gesprungen. Vielleicht bin ich auch gefallen, weil ich schon ohnmächtig war, man weiß es nicht.
Im Programm redest du auch viel über so beinahe Erfolge.
Mhm.
Was ist denn in deinem Leben schon so richtig, richtig daneben gegangen?
Was ist so richtig, richtig? Denn ich habe eigentlich in vielen Momenten im Leben, wo es wichtig war, Glück gehabt. Also ich habe zum Beispiel meine Führerscheinprüfung beim ersten Mal geschafft. Ich war untauglich beim Bundesheer. Ich habe die Matura geschafft. Das war auch ein Wahnsinn. Also ich habe nicht gelernt und habe überhaupt nicht gelernt. Und das war, falls ich das erzählen darf, politische Bildung und Recht war das. Und ich habe dann das Glück gehabt in dem Moment, dass mir die Professorin mich was gefragt hat, was man mit Hausverstand auch beantworten konnte. Es war quasi im Rahmen einer Scheidung, wer kriegt was und wie schaut es da mit den Kindern aus. Und ich habe halt, weil ich auch damals schon gut im Reden war, habe ich gesagt, da muss man immer schauen, dass man das Beste für die Kinder rausholt. Ja. Und so fair wie möglich. Also ich habe wirklich wie ein Anwalt geantwortet und die Lehrerin hat dann immer überlegt, hat das schon gereicht für einen Vierer oder nicht, weil es halt wirklich schlecht war. Und dann hat es mir noch eine Frage gestellt. Und ich habe jede einzelne Frage so zwischen 4 und 5 beantwortet. Und nach der 6. Frage hat sie dann noch einmal Luft geholt, um eine 7. Frage zu beantworten. Und die sechste Frage habe ich aber so ein bisschen besser wie die anderen beantwortet. Dann bin ich ja wirklich bei der Maturaprüfung ins Wort gefallen und habe gesagt, also Frau Fässer, das war jetzt wirklich eindeutiger von Zweier die letzte Frage beantwortet. Ich finde, das sollte man da auch gut lassen. Die anderen wollen auch noch drankommen. Und sie hat gesagt, Bauer, verschwind. Und hat mir einen Vierer gegeben und so habe ich meine Matura geschafft.
Ja, also, Frechheit siegt in dem Moment.
Ja, es war Verzweiflung, die ist auch dabei. Hat jetzt seine Frage beantwortet? Nein, oder?
Na, was so richtig dann eben
was gegangen ist. Was so richtig ist. In die Hosen gegangen ist.
Hast mal ein Schneeballsystem versucht und.
Ja, ich hab irgendwann einmal, naja, aber das war auch alles so am Papier. Ich bin früher relativ stark dem Geld hinterhergelaufen und habe dann doch das eine oder andere Mal, ich kann mich erinnern, ich habe einmal eine Sportwette abgegeben, die war nach 8 Sekunden, nachdem ich draufgedrückt habe, war sie verloren. Das war relativ ernüchternd. Also normalerweise gibst du das ja quasi ab, du drückst auf Setzen und dann freust dich, dass du irgendwie eine Stunde lang, es könnte noch sein oder es könnte nicht sein, aber ich habe kaum war mein Finger weg von der Maustaste, war es schon verloren. Also,
tiding, geht.
Ja, genau, richtig. So war das. Das ist in die Hosen gegangen. Und ich würde eigentlich das auch alles, was ich vor dem Kabarett sein gemacht habe, auch als in die Hosen gegangen, weil es war einfach nur ein Weglaufen. Es war nicht eigentlich nicht ehrlich mir gegenüber und es hat mich dorthin gebracht, dass ich heute eben hauptberuflich Kabarettist sein darf, das ist eh gut, aber wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, hätte ich mich vor 20 Jahren traut oder nicht, dann hätte ich es wahrscheinlich, aus der heutigen Sicht hätte ich gesagt, hätte ich das vor 20 Jahren auch probiert.
Ja, aber es ist trotzdem schön, oder?
Es ist trotzdem super.
Zu sagen, okay, da wo ich jetzt gelandet bin, da taugt es mir, da gefällt es mir, das ist schön, so wie es ist.
Genau.
Gibt, glaube ich, viele, die das heute nicht sagen können.
Stimmt.
Also die im Job vielleicht unzufrieden sind, die mit ihrem Privatleben irgendwie hadern oder so.
Ja, ich habe eigentlich jetzt ein sehr, sehr einfaches, erfülltes und schönes Leben und sehr glücklich, rundum glücklich und sorglos und mein Job macht mir große Freude und fühlt sich nicht an wie ein Job. Und ich glaube, das ist ein sehr hohes Ziel, weil wir verbringen alle sehr viel Zeit in unserer Arbeit.
Mhm. Und so das Herumtouren und so, das ist so, wie du es dir vorgestellt hast oder denkst du so, hier und da mal so, mal wieder so geregelten Tagesablauf oder so?
Naja, was mir sehr liegt, ist das späte Aufstehen, also dass ich relativ spät aufstehen kann. Ich bin sehr von meinem normalen Rhythmus her sehr nachtlastig und man hat ja meistens die Auftritte so um 19, 19, 30, 20 Uhr. Das geht schon. Die Fahrerei ist bei mir noch in Grenzen. Ich spiele trotzdem noch relativ viel in Wien und in Niederösterreich. Das heißt, ich habe noch nicht viele Tourmomente, wo ich wirklich auch auswärts schlafe. Aber dadurch, dass ich sehr großen Rückhalt habe von meiner Frau, meine Kinder jetzt auch schon groß sind, man schreibt sich, man hört sich. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich weg bin. Außerdem meine Frau ist auch immer ganz froh, wenn sie dann mal ein bisschen Urlaub von mir hat und so. Das ist auch nicht schlecht. Also es ist in einer sehr gesunden und guten Balance.
Alles klar. Du, und zum Schluss möchte ich dich fragen, deine Botschaft an die Menschheit, wenn du mit einer einzigen Message alle erreichen könntest, also die gesamte Menschheit?
Sehr, ist jetzt sehr, sehr leichte aber. Frage am Ende. Ja, ich würde sowas sagen wie, scheiß da nix. Also es ist viel mehr in deinem Schädel, als du glaubst. Die anderen schauen viel weniger auf dich, als du glaubst. Am Ende bist du nur dir selber verpflichtet und
und um die Brücke zum Programm zu schlagen, spring, oder?
Ja, im Grunde ja. Spring, sei mutig. Natürlich immer nie zum Schaden von anderen, aber viele Leute halten auch ihre eigenen Träume zurück dafür, dass wer anderer nicht böse ist oder so, wenn man denkt, na und? Am Ende des Tages liegen wir alle irgendwie unter der Erde und du musst deine Erfahrungen machen und an dich glauben und deine Träume verwirklichen. Und ich habe mal mit einer, ist vielleicht jetzt sehr deep, das kannst du nachher rausschneiden, wenn du willst, aber ich habe mal mit einer Bekannten gesprochen, die hat Sterbebegleitung gemacht und die hat gesagt, die Menschen, die was ausprobiert haben, die an sich geglaubt haben, die haben einen relativ, unter Anführungszeichen, schönen Tod gehabt, auch wenn es nicht funktioniert hat. Ja? Also wenn da eine Frau liegt, die 95 ist und die gesagt hat, sie wollte immer Sängerin werden und dann hat sie es ausprobiert und das ist grandios gescheitert, dann ist die trotzdem friedlich eingeschlafen. Und schlimm war es immer nur da, wo die Leute ihr ganzes Leben für den anderen gelebt haben. Und das meine ich mit Scheiß da nichts.
Danke fürs Gespräch. Michael Bauer, Heidelberg, Hugo.
Dankeschön. Schön, dass ich da sein durfte.
Danke fürs Dasein.
Lustig.